Darf Ihnen Frank Buckenhofer, wird das so ausgesprochen, vorstellen. Wir teilen nicht nur den Vornamen, sondern in diesem Bereich, wenn es um Freiheit geht, ist das der schönste Vorname überhaupt. Frank hat nämlich was mit frei zu tun. Herr Buckenhofer ist erfahrener Zollbeamter. Sie haben das in Ihrem Vortrag schon erwähnt, dass das eine Schnittmenge hat mit unserem Thema. Wir hatten das auch gedacht. Und ich möchte auch hier ein paar Meilensteine seiner beruflichen Laufbahn nennen. 1983 in Aachen als Zollanwärter im mittleren Grenzzolldienst eingestellt, ab 86 in den Zollfahndungsdienst gewechselt, wo er in mehreren Städten in Stuttgart, Düsseldorf, Köln gearbeitet hat und seit 2002 beim Zollfahndungsdienst in Essen. Seit 2003 bis 2004 Abgeordneter und Dienst beim Bundesgrenzschutz in Fuldatal und Düsseldorf und jahrelang Mitglied des Bezirkspersonalrates beim Zollkriminalamt und seit 2000 Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Zoll. Demnach gibt es mehrere Gewerkschaften, habe ich daraus gelernt. Das ist die Gliederung. Er wird uns von seinem Teil und langjähriger Erfahrung, Sie haben das auch gesehen in diesen Schritten, über die bei ihm aufgelaufenen Erkenntnisse zum Thema Menschenhandel und zur Identifikation von Betroffenen mitteilen. Die Bühne ist frei, Sie haben das Wort.
Ja, auch von mir recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin hier und da lege ich großen Wert drauf, auch wenn ich im Hauptamt mich mit der Bekämpfung von organisierter Kriminalität beschäftige. Ich bin aber hier als Vertreter der Gewerkschaft der Polizei für den Bereich Zoll, aber ich bin auch zugleich stellvertretender Vorsitzender des Bezirks Bundespolizei und ich war ja auch mal eine Zeit lang Angehöriger, damals hieß er noch Bundesgrenzschutz. Also ich kenne mich sozusagen auch von beruflicher Seite aus. Warum beschäftigen wir uns als Gewerkschaft der Polizei damit? Weil wir merken, dass die Kolleginnen und Kollegen bei weitem nicht in der Lage sind, das zu leisten, was sie imstande wären zu leisten im Kampf gegen Menschenhandel, Zwangsarbeit, Zwangsprostitution, also alles, was dazugehört. Das liegt nicht etwa daran, dass die Kolleginnen und Kollegen faul sind oder unmotiviert, sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, und jetzt spreche ich für den Zoll, dass das Finanzministerium, was zuständig ist für den Zoll, sich von dieser Schmuddelkriminalität gerne fernhält. Man pflegt das Image des Partners der Wirtschaft. Man möchte sich mit vielleicht globalen Dingen wie Finanzmarktpolitik und Weltwirtschaftsfonds beschäftigen. Aber Menschenhandel, Zwangsprostitution ist nichts, wo Herr Schäuble, und ich meine es jetzt gar nicht mit irgendeiner parteipolitischen Präferenz, das trifft alle Vorgänger, wir hatten nur Vorgänger, das ist die Genderfalle, ne? alle Vorgänger in gleicher Art und Weise. Was erleben wir? Das Thema Menschenhandel ist nichts anderes als eine moderne Form der Sklaverei. Und Sklaverei, so wie man sie vielleicht aus Romanen oder altbackenen Schinkenfilmen aus den 50er Jahren kennt, ne? Irgendwelche, die auf Galeeren durch die Weltmeere geschippert werden, um an andere Enden der Welt gebracht zu werden, die wurden damals auf dem Marktplatz gehandelt. Da konnte man hingehen, da konnte man sich die angucken. Hat der gesunde Zähne, sind die Füße gerade, ist er kräftig gebaut, sieht die Frau gut aus und dann wurde die gekauft. Und das war offensichtlich alles problemlos. Heute sind wir einen Schritt weiter. Es gibt diese offenen Märkte nicht mehr. Das war ein langer Prozess. Das macht die Sache aber heute auch so schwierig. Wir müssen nämlich feststellen, dass wir auf der einen Seite in einem Dunkelfeld operieren. Ich rede nicht von Dunkelziffern, sondern von einem Dunkelfeld, weil natürlich die Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei, die sich mit dem Phänomen Menschenhandel beschäftigen, nicht auf den Marktplatz gehen können und gucken können, wer wird gerade heute feilgeboten und sich dann an den Käufer oder Verkäufer wenden können, sondern das Ganze passiert in einem extrem undurchsichtigen Feld. Und zwar nicht bei uns vor der Haustür, sondern es beginnt schon weit draußen vor den Toren Europas. Das ist ein Riesenproblem. Und das macht die Angriffe, die polizeilichen Angriffe gegen Menschenhandel, Zwangsprostitution und Zwangsarbeit im ersten Angriff auch so schwierig. Aber wir wissen auch, niemand wird nach Europa oder im Speziellen nach Deutschland, weil wir uns ja hier mit dem Phänomen in der Bundesrepublik beschäftigen, geschleust, damit er hier den deutschen, damit er hier den Kölner Dom besichtigen kann oder ins Museum für antike Geschichte gehen kann. Am Ende landet jeder und jede, die Opfer des Menschenhandels ist, auf dem Arbeitsmarkt. Egal welcher Arbeit gemeint ist. Das ist zum einen die Arbeit natürlich im Rotlichtmilieu, aber wir stellen das genauso fest, dass es erbärmliche Ausbeutungsverhältnisse gibt über Sub-Unternehmerpyramiden, in denen die Leute im Rahmen von Werkverträgen als Leiharbeiter gehalten werden wie Hühner in Käfigen und von dort aus dann zur Arbeit gefahren werden bei Dunkelheit und mit Bussen, in denen sogar noch die Vorhänge zugezogen sind, um dort einem erbärmlichen Job nachzugehen. Und anschließend werden die wieder in ihre Schwarzarbeiter- oder illegal Beschäftigtenkaserne zurückgefahren und dürfen dort warten bis zum nächsten Arbeitstag, ohne Sonnenlicht. Das sind die Zustände, über die wir reden. Und jetzt kann man sich fragen, welche Bekämpfungsstrategien können wir suchen? Und ich hatte ja gerade erwähnt, dass die Kollegen vom Bundeskriminalamt und die Kollegen der Landeskriminalämter und der Landespolizeidienststellen ihre Angriffsfelder immer dort suchen müssen, wo alles im verdeckten Bereich stattfindet. Das Hellfeld tritt auf dort, wo das Beschäftigungsverhältnis zutage tritt. An der Arbeitsstätte, im Bordell, in der Fabrik, auf dem Acker. Da landen alle. Und jetzt hat die Zollverwaltung seit 2004 eine Einheit, die nennt sich Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Das ist ein irrer Begriff, ein sperriger Begriff, ein Begriff, der von einer fehlgeleiteten Corporate Identity ausgeht. Es kommt ja auch niemand auf die Idee, wenn er in Köln Karneval feiert und am Rosenmontag um 18.30 Uhr auf der Ausfallstraße von Köln von der Polizei kontrolliert wird, dass der Polizist sagt, guten Tag, Verkehrskontrolle, Alkoholfahrt. Und deswegen sagen wir, das, was der Finanzminister gerne als Finanzkontrolle Schwarzarbeit bezeichnet, ist in Wahrheit eine Arbeitsmarktpolizei. Und natürlich soll diese Arbeitsmarktpolizei illegale Beschäftigung verhindern, Schwarzarbeit verhindern und sie soll auch, das steht im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz sogar drin, einen Beitrag leisten zur Bekämpfung von Zwangsarbeit, Zwangsprostitution, ist namentlich erwähnt. Aber wie gesagt, das Finanzministerium möchte damit nichts zu tun haben. Und da fängt es an, dass die Bundesregierung eine Einheit, die von allen Repressionsbehörden im Kampf gegen diese Art von Kriminalität den größten Hebel hat, am schwächsten aufstellt. Woran liegt das? Ich hatte eingangs gesagt, dass der Finanzminister sich eben mit dieser Kriminalität nicht beschäftigen möchte. Der Zoll hält sich in einem parlamentarischen Schatten auf. Der Zoll gehört nämlich zum Finanzministerium, obwohl 50% seiner Aufgaben Polizeiaufgaben sind. Die Bekämpfung von Außenwirtschaftskriminalität, dazu gehört zum Beispiel der Schmuggel von Waffen und Kriegswaffen oder Bestandteilen für die Herrichtung von atomaren, biologischen und chemischen Waffen, der Drogenschmuggel, die Geldwäsche, der Zigarettenschmuggel, all das oder ich sag auch mal Dinge wie toxikologisch vergiftetes Kinderspielzeug aus China. Das sind alles Dinge, die haben mit Steuern überhaupt nichts zu tun. Das sind Polizeiaufgaben. Und zu diesen Polizeiaufgaben gehört eben auch die Bekämpfung der Kriminalität am Arbeitsmarkt. Und darauf möchte ich den Fokus legen. Ich bin 2013 schon auf einer Veranstaltung gewesen von Andrea Nahles als Bundesarbeitsministerin. Da ging es auch um das Thema Menschenhandel. Und der Kollege vom BKA hat damals berichtet, dass das BKA 50 Verfahren gehabt hat, bundesweit, wegen Menschenhandel. nicht das BKA alleine, sondern von allen Polizeibehörden zusammen. Wir haben ungefähr eine Vorstellung, dass das ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und er hat mir ausdrücklich beigepflichtet, dass die Zollverwaltung hier deutlich stärker in die Pflicht genommen werden muss. Und das passiert nicht, weil der für den Zoll zuständige Ausschuss im Deutschen Bundestag ist der Finanzausschuss. Und ich möchte den Abgeordneten im Finanzausschuss nicht zu nahe treten, aber ich sage ganz deutlich, weil ich mit vielen von denen auch schon gesprochen habe, es ist nicht deren Expertise, Kriminalität zu bekämpfen. Und ich meine das nicht als Vorwurf. Im Gegenteil, das ist vollständig in der Erwartungshaltung. Wenn ich kein ausgebildeter Herzchirurg bin, sondern ein guter Internist, sollte ich auch keine Herz-OP durchführen. Und ich kann von einem Abgeordneten zwar verlangen, dass er sich mit den politischen Dingen, die ihm auf den Tisch gelegt werden, beschäftigt. Aber ich erwarte auch, dass er Expertise herausbildet. Nur diese Expertise kann nicht bei allen über 600 Abgeordneten in allen politischen Feldern exakt gleich verteilt sein. Deswegen halte ich diese Differenzierung für wichtig und notwendig. Nur dann muss man auch sicherstellen, dass eine Verwaltung, die einen solchen Auftrag hat, auch ganz klar politisch begleitet wird von den Abgeordneten, die auch in diesem Bereich Expertise haben. Dagegen weigert sich die Bundesregierung und das seit Jahrzehnten, denn es gilt ein überkommenes Prinzip der Ressortabgrenzung. Man mischt sich sozusagen nicht in die Angelegenheiten des anderen Ministeriums ein. Und weil der Zoll genau an dieser Schnittstelle steht, passiert da nichts. Und in der Spitze, in der Führung der Zollverwaltung ist genauso wenig Expertise, weil sich am Ende da oben beschlipste Finanzbeamte aufhalten. Und diese beschlipsten Finanzbeamten aus der Ministerialbürokratie, ich sage das jetzt mal ein bisschen polemisch, dann merkt man sich das vielleicht besser, ist vielleicht auch gar nicht so gemeint, die haben natürlich von Bekämpfung von Menschenhandel, Zwangsarbeit und Zwangsprostitution auch keine Ahnung. Und die möchten dafür auch keine Verantwortung übernehmen. Denn man übernimmt ungerne Verantwortung über Dinge, von denen man selbst keine Ahnung hat. Sonst würde ich für vieles Verantwortung übernehmen, insbesondere wenn ich B6 dafür bekäme. Aber das wollen die natürlich nicht. Und deswegen geht die Botschaft nach unten, da lassen wir die Finger von. Was wir brauchen, ist eine vollständig neue strategische Ausrichtung. Und das ist vielleicht jetzt auch ein Grund, warum wir als Gewerkschaft der Polizei immer gerne auf solche Veranstaltungen gehen, weil wir natürlich Bündnispartner und Bündnispartnerinnen suchen, die gegenüber der Politik die nötigen Signale und Forderungen formulieren, indem sie sagen, Leute, ihr habt hier einen Apparat, nutzt den doch bitte. Es ist ein Riesenthema und wir tun so, als wären wir ausgepowert. Dabei haben wir Ressourcen auf der Straße liegen, die einfach nur nicht genutzt werden. Und das setzt auch voraus, dass der Zoll mit der Bundespolizei enger zusammenarbeitet. Wenn wir über illegale Beschäftigung, Zwangsarbeit, Zwangsprostitution auf der einen Seite reden, das nenne ich jetzt mal den gesamten Bereich der Verwertung, also da, wo Geld verdient wird, warum die überhaupt gehandelt werden, das ist ja keine Wohlfahrtsveranstaltung. Am Ende werden die ja ausgepresst wie eine Zitrone. Und auf der einen Seite habe ich diejenigen, die die Leute, das ist das, was die Frage eben betrifft, überhaupt nach Europa schleusen. Es gibt ja verschiedene Wege, Leute mehr oder weniger legal oder illegal in die Bundesrepublik zu bringen. Ein pseudo-legaler Weg ist natürlich das vorgegaukelte Asylverfahren. Ich will gar nicht damit sagen, natürlich sind die meisten Flüchtlinge, die hier ankommen, nicht kriminell. Die allermeisten. Aber wenn ich Täter wäre, könnte ich mir natürlich überlegen, dass das ein Einfallstor ist. Ich kann sie auch mühselig über die grüne Grenze schmuggeln. Auch das ist ein Einfallstor. Das heißt, der Begriff der Schleusung und die Straftat der Schleusung und die Straftat am Ende der illegalen Beschäftigung, der Zwangsarbeit, der Zwangsprostitution und des Menschenhandels sind die beiden Enden derselben Wurst. Und wenn dem so ist, müssen wir an der Stelle viel enger zusammenarbeiten. Es ist ein Unding, dass der Finanzminister so tut, als sei die Finanzkontrolle Schwarzarbeit eine Art Betriebsprüfungsdienst, der im Wesentlichen dafür verantwortlich ist, dass die Sozialversicherungsabgaben und die Steuern in die Kassen fließen. Das ist vielleicht ein ausdrücklich gewünschter Nebeneffekt. Aber wenn ich den Paragraphen 1 des Gesetzes lese, da steht schon der Polizeiauftrag drin. Dieses Gesetz ist 2004 geschaffen worden, um diese Art von Kriminalität wirksam zu bekämpfen. Das ist ein polizeilicher Auftrag. Wir müssen Kriminalität bekämpfen. Und weil die Sozialversicherungsabgaben und die Steuern immer so eine Rolle spielen, möchte ich noch auf einen letzten Aspekt hinweisen, was die Sache nicht immer einfach macht, und da muss die Politik sich was überlegen. Das Dilemma, was nämlich entsteht, ist, immer dann, wenn ich jemanden auf dem Arbeitsmarkt habe, der illegal beschäftigt ist, dann ist er Opfer von Menschenhandel, möglicherweise. Er ist Opfer von Zwangsarbeit, Opfer von Zwangsprostitution, aber er ist zugleich auch immer Täter. Im strafrechtlichen Sinne. Und wenn ich natürlich jemandem sage, pass mal auf, du bist Täter und du bist Opfer, aber alles, was du mir jetzt erzählst, kann ich auch in der Straftat gegen dich verwenden. Und am Ende kriegt er noch einen dicken Steuerbescheid und einen Sozialversicherungsabgabenbescheid, dann ermuntert das nicht unbedingt, denjenigen mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten. Also dieses Dilemma muss in irgendeiner Art und Weise aufgelöst werden. Das kann nur juristisch aufgelöst werden. Und darüber muss man nachdenken. Also insofern, glaube ich, ist es Zeit, Druck zu machen auf die Bundesregierung. Und wir brauchen ein geschlossenes Konzept zur Bekämpfung von Menschenhandel, Zwangsarbeit und Zwangsprostitution, was ansetzt bei der Verhinderung. Das heißt, man muss die Zugänge nach Europa und die Zugänge nach Deutschland, soweit sie illegal sind. Ich rede nicht von legalen Zugängen. Und das Asylverfahren ist ein legaler Zugang. Ich rede von den illegalen Zugängen. Da muss man als erstes ansetzen. Aber man muss auch dann ansetzen in der Frage der Erkennung und Identifizierung. Das ist ja das Thema. Und ich glaube, wenn ich in einen dunklen Raum ohne Taschenlampe gehe, finde ich auch nichts. Wenn ich aber bei Tageslicht an der Arbeitsstätte bin und ich stelle fest, von den 10 Leuten, die hier arbeiten, sind 6 ohne Aufenthaltstitel, ohne Genehmigung, und dann greifen die Indikatoren, über die eben gesprochen worden sind, dass die mir auch noch erzählen, ich darf sozusagen meine Wohnung nicht verlassen, ich werde hier quasi in geschlossenen Bussen hin und her gekarrt und, dann habe ich ja sozusagen diese Indikatoren, dann muss ich auch aktiv werden. Und in der Folge müssen dann, und da war ich eben dankbar für die vielen Anregungen, müssen dann andere Organisationen, das kann nicht mehr Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden sein, aber hier kann man nur für Networking kämpfen, dass dann auch die Leute nicht als Täter nachher selber im Knast sitzen, sondern dann auch als Opfer behandelt werden mit den dann erforderlichen Notwendigkeiten bis hin zur Integration in den Arbeitsmarkt, entweder hier oder in ihrem Heimatland. Und damit noch ein bisschen Zeit für Fragen ist, ende ich jetzt an der Stelle mal.
Auch bei Ihnen habe ich den Eindruck, wir haben den Richtigen eingeladen. Und wir werden nicht das letzte Mal miteinander zu tun haben, vermutlich. Auch wenn mir das mehr Arbeit macht, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe. Ich fühle mich verstanden, was Sie da über die Abgeordneten gesagt haben. Denn hin und wieder kommt man auf uns zu, als wollte man Kanzler werden. Indem man nämlich alle Fragen beantworten muss und sich in allen auskennen muss. Und ich hoffe, dass ich Sie auch ähnlich gut verstanden habe. Ich gehe mal in die Fragen, Sie können weiter tippen. Abgesehen von Zwangsprostitution, der ja der Teil ist, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen, aber in welchen Branchen findet Zwangsarbeit hauptsächlich statt? Wir haben ja auch vorhin eine ungefähre Statistik gehört. Gastronomie, Bau, gibt es da so einen Überschlag?
Also ich habe jetzt die konkreten statistischen Zahlen nicht im Kopf und auch nicht mitgebracht, die gibt es. Aber man muss von Folgendem ausgehen. Es werden ja keine Ingenieure geschmuggelt. In der Regel. Aha. Oder die IT-Branche. Was ankommt, sind Leute, die auf einem Verwertungsprozess in Anspruch genommen werden, wo man wenig Know-how mitbringen muss, der die Chance bietet, so etwas wie einen grauen Arbeitsmarkt zu schaffen. Mhm. Und das sind natürlich in der Regel Branchen, in denen ich typischerweise Anlernberufe habe. Also jemanden, den ich ausbeuten will, im Bereich der sexuellen Ausbeutung, der muss im Grunde genommen im Wesentlichen nur die Qualifikation mitbringen, dass er dem Kunden gefällt. Mehr muss der als Qualifikation nicht mitbringen. Derjenige, der in der Gastronomie arbeitet, der muss ein Tablett gerade halten können und ein Bier zapfen können nach 2 Wochen. Mehr muss der nicht können. Und wenn ich in einem Zerlegebetrieb arbeite, bei einem Fleischereigroßhandel, ich will jetzt keine Namen nennen, der muss auch im Zweifelsfall immer nur dem Schwein sozusagen das Bein abschneiden können oder dem Hühnchen die Flügel ausrupfen können. Das sind Dinge, die bringe ich jedem Menschen in relativ kurzer Zeit bei. Und wenn ich solche Arbeitsprozesse habe, dann kann ich völlig losgelöst von beruflichen Qualifikationen und völlig losgelöst von Sprachkompetenzen jeden dort beschäftigen. Deswegen sind das dankbare Verwertungsfelder für Zwangsarbeit und natürlich Zwangsprostitution.
Aber gibt es einen Erfahrungswert, nach dem, was wir vorhin gehört haben, dass doch der meiste Teil, der in Deutschland aufkommt, im Zwangsprostitutionsbereich ist?
Nochmal.
Das Aufkommen dessen, was man in Deutschland findet, unter Sklaverei oder sklavereiähnlichen Verhältnissen, wie Sie es genannt haben, ist im Zwangsprostitutionsbereich oder ist im Arbeitsbereich tatsächlich so eine große Schattenwirtschaft?
Also natürlich gibt es gibt eine riesige Schattenwirtschaft. Also der Umfang der gesamten Schattenwirtschaft, ich rede jetzt nicht von dem Umfang der Schattenwirtschaft Zwangsarbeit, aber der Umfang der Schattenwirtschaft in Deutschland ist pro Jahr über 360 Milliarden Euro. Das ist der Umfang der Schattenwirtschaft. Und die Zwangsprostitution ist im Grunde genommen insofern ein besonderes Feld, denn ich habe es eben schon im Interview bei dem Bayerischen Rundfunk gesagt, da geht der Zoll fast gar nicht ran. Es gibt so gut wie keine Razzien des Zolls, die gibt es. Die sind auch rechtlich zulässig und die müssten auch durchgeführt werden. Aber an diesen Bereich geht man nicht ran. Und zwar nicht, weil die Kollegen, das hört sich jetzt blöd an, weil die Kollegen nicht die Bordelle durchsuchen wollten, sondern weil man von oben sagt, wir möchten damit nicht in Verbindung gebracht werden. Das ist dieses Imageproblem des Finanzministeriums. Dass Truppen des Finanzministeriums in die Bordelle rennen und am Ende möglicherweise sogar die Klientel dort antreffen, die gestern noch beim Sektempfang im Finanzministerium waren, möchte man natürlich nicht. Und das ist auch Teil einer politischen Realität in Deutschland.
Okay. Nachdem ich vorhin gesagt habe, dass ich wahrscheinlich ein bisschen Arbeit davon kriege, was Sie so gesagt haben, sowohl direkt als auch indirekt, was könnten wir, und das meine ich jetzt tatsächlich wir, die dann die anschreiben als NGOs oder Personen, die das nervt, die dann die Finanzausschussmitglieder mal anschreiben, was können wir da konkret tun, auch ich dann / über den Ausschuss? Oder angenommen, ich stelle mir vor, ich stehe in der Fraktionssitzung auf und sage, könnten wir mal hier tiefer bohren, als wir es bis jetzt tun? Was wären da die Expertise, die wir einfordern müssten?
Also es ist schwierig, wenn jetzt eine Organisation von außen anfängt, ein detailliertes Konzept dem Finanzausschuss oder dem Finanzminister vorzulegen. Wir haben ein sehr detailliertes Konzept. Das kann man in Kürze auf 2 Sätze zusammenbringen, indem wir sagen, die Zollverwaltung muss ausgebaut werden zu einer schlagkräftigen Finanzpolizei in Deutschland, die sich im Wesentlichen um folgende Delikte kümmert. Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche und Schmuggel. Wobei ich klar sage, dass der Blickwinkel von uns auf die Zwangsprostitution und die Zwangsarbeit und auch den Menschenhandel unter dem Oberbegriff der Wirtschaftskriminalität zu subsumieren ist, weil wir es mal entkoppeln wollen von der ethischen Dimension hin zu dem Punkt, dass es hierbei nur ums Geldverdienen geht. Und wenn an einer solchen Stelle Milliarden gescheffelt werden, dann müssen diese Milliarden auch über geschickt angelegte Netzwerke wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Und das macht man mittels Geldwäsche. Und es gibt ein ganz klares Prinzip bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, wo der Zoll übrigens Tabellenführer ist. Also der Zoll ist unter den Landespolizeibehörden und dem BKA sowas wie der FC Bayern München in der Bundesliga. Wir sind nicht jedes Jahr Meister, aber wir sind meistens Meister. Und in der Summe der letzten 20 Jahre haben wir die meisten Punkte erzielt. Und wenn man das will, dass diese Kriminalität vernünftig bekämpft wird, dann muss sich Deutschland genau an dieser Stelle auch den Mut nehmen und sagen, für diese Art von Kriminalität machen wir nicht eine Finanzverwaltung, die so ein bisschen Betriebsprüfung betreibt, sondern die dann auch mit klaren polizeilichen Mitteln, vergleichbar meinetwegen der Guardia di Finanza in Italien, die da sehr erfolgreich ist, diese Art aufnimmt. Wir stehen da gerne für Detailinformationen zur Verfügung.
Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Wir kommen auf Sie zu, denn die zwei Sätze, die konnten wir jetzt mitschreiben oder auswendig lernen. Die Finanzabgeordneten werden trotzdem nicht auf die zwei Sätze alleine reagieren.
Nein.
Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Organisationen, die sich gegen Menschenhandel einsetzen, konkret aus? Oder wie könnte sie besser werden oder aussehen?
Also als erstes muss man in Deutschland mal sicherstellen, dass die Polizeibehörden untereinander, die Bundespolizei, die Landespolizei und eben auch der Zoll, stärker in diesem Kriminalitätsfeld vernetzt werden. Also wir haben getrennte Datensammeleien, die es sehr, sehr schwierig machen. Das heißt, wenn der Zoll eine Razzia macht, erfährt die Polizei. Der Provinzpolizist sozusagen aus demselben Revier, der erfährt es noch, weil die sich anmelden, damit es kein Palaver gibt. Aber daraus entstehen keine Meldewege, dass man irgendwann zu einer konzertierten Aktion kommt. Und wenn ich eben gehört habe, dass das BKA so nett ist, dass es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anruft und sagt, wir machen jetzt eine Razzia, dann ist das schön und gut. Aber wenn der Zoll eine Razzia macht, rufen wir da nicht an. Das heißt, sie sind auf dem einen Auge blind. Ja, das machen die aber auch nicht. Ja, und das heißt, wir müssen als erstes mal die Sicherheitsbehörden miteinander vernetzen. Und dann muss man in der Tat darüber nachdenken, wie es Schnittstellen, da bin ich aber allerdings tatsächlich auch kein Experte für, da müssen die NGOs und die Vereine und die ganzen Initiativen, die es in dem Bereich gibt, sich überlegen, was haben sie eigentlich für Anforderungen, und dann kann die Behörde überlegen, ob sie in der Lage ist, dieser Anforderung zu entsprechen. Denn eins ist auch klar, polizeiliche Daten sind sensible Daten, die kann man nicht einfach so dann weitergeben. Aber man kann über Lagebilder zum Beispiel vor Ort, das, was ich eben über Stuttgart erfahren habe, ich gehe davon aus, dass das auch mit der Polizei in Stuttgart erörtert wird. Alles andere würde ja ansonsten keinen Sinn machen.
Das heißt aber auch, im lokalen Bereich sollte man das machen und als auch NGOs einfordern, dass die besser zusammenarbeiten.
Also an der Schnittstelle, wenn ich den konkreten Betroffenen habe, nützt große Weltpolitik gar nichts mehr. Gut. Dem muss quasi individuell geholfen werden. Den Blickwinkel, den ich jetzt habe, ist, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Denn eins ist auch klar, wenn ich demjenigen, der Geld verdienen will, mit dem Geschmuggelten, mit dem Geschleusten, mit dem Gehandelten, also mit dem modernen Sklaven. Wenn ich dem sage, du kannst in Deutschland kein Geld mehr verdienen, dann kommt er auch nicht mehr. Weil die Triebfeder ist Geld verdienen und nichts anderes.
Mindestens 4 Leute im Raum würden gerne die folgende Frage beantwortet haben. Frauen, die in Bordellen arbeiten, zahlen in der Tagesmiete oft auch Steuern. Können aber trotzdem, wie Sie auch vorhin gesagt haben, Opfer sein oder sind oft Opfer. Inwiefern wird das vom Zoll berücksichtigt?
Ja, das ist, also erstens ist diese Steuer keine Frage, die den Zoll betrifft, weil das ist eine Sache der Landesfinanzverwaltungen. Das muss man als erstes sagen. Das zweite ist, es wird vielleicht einem ganz makabren Beispiel deutlich, warum Finanzverwaltungen nur bedingt geeignet sind, Kriminalität zu bekämpfen. Ich bin, wie gesagt, seit Mitte der 90er Jahre arbeite ich im Bereich der organisierten Kriminalität, und eines meiner ersten Verfahren Mitte der 90er Jahre, da hatten wir vor allen Dingen mit Russen Probleme, war, dass wir einen Russen auf dem Zettel hatten, und die Finanzverwaltung hat uns gesagt, das zuständige Finanzamt, das ist einer unserer fleißigsten und ehrlichsten Steuerzahler. Worauf ich dem Kollegen vom Finanzamt gesagt habe, und du bist dessen einfachste Geldwaschmaschine. Das ist die Wechselwirkung. Der hat haufenweise illegale Gewinne erzielt und hat diese illegalen Gewinne unter einer Legende einmal durchs Finanzamt bezahlt, geschleust, hat die Hälfte seines Gewinns abgeführt ans Finanzamt, blieben immer noch 2,5 Millionen Mark pro Jahr übrig. Mhm. Und davon hat er ein komfortables Leben geführt. Und deswegen ist der Indikator, dass jemand anständig seine Steuern zahlt, ist kein Indikator dafür, dass dort keine Kriminalität stattfindet, sondern ich würde jetzt sogar mal hingehen, im Einzelfall kann das sogar das Gegenteil bedeuten, denn die Feierabendprostituierte, die auf eigene Rechnung arbeitet, die möchte vielleicht gar keine Steuern zahlen, die macht sich am Ende nur der Steuerhinterziehung schuldig. Aber diejenige, die sozusagen Teil eines Systems ist, die soll ja im Übrigen unauffällig agieren und dann macht es sogar Sinn, dass Steuern bezahlt werden, weil sie dann nicht den Argwohn der Behörden auf sich zieht.
Und es ist meistens auch dann jemand anders, der es direkt
abzieht. Ja, natürlich, dass da Strohleute zwischenhängen, ist klar.
Also die nächste Frage beginnt mit großartiger Referent. Nehmen Sie es mal hin. Was kann konkret getan werden zur besseren Zusammenarbeit von Polizei und, wie hier vertreten, vielen Hilfsorganisationen?
Also ich glaube, dass an der Stelle die Bundesregierung tatsächlich weniger machen kann. Ich glaube, dass das ist eine Sache, die muss in der Tat vor Ort mit den jeweils zuständigen Behörden, weil da müssen ja auch die Ausländerbehörden mit ins Boot. Es nützt ja nichts, also wir haben übrigens, über eine Sache darf nicht hinwegtäuschen, es gibt sogar Zwangsarbeit, wo Deutsche zu Zwangsarbeit genötigt werden. Aber da reden wir dann nicht mehr von dem Menschenhandel, über den wir hier reden. Aber entscheidend ist doch, in dem Augenblick, wo ich ein örtliches Lagebild habe, wo ich sage, in A-Stadt oder B-Stadt stellen wir folgendes Phänomen fest, dann müssen die dort ansässigen Polizeibehörden, Zollbehörden, auch die Staatsanwaltschaft und die Ausländerbehörde und im Zweifelsfall die Sozialbehörde, weil wir eben wurde ja ganz zu Anfang mal die Frage von Ihnen, glaube ich, gestellt, wer muss das alles bezahlen? Da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, dass am Ende Hilfen zum Lebensunterhalt gezahlt werden müssen, möglicherweise auch kurzfristig. Wir reden über Schutzprogramme. Natürlich eben war die Frage nach dem Zeugenschutzprogramm. Es gibt ein Zeugenschutzprogramm, das gilt sozusagen für das Strafrecht. Da muss aber sozusagen ein ganz dicker Fisch bei Gericht verhandelt werden. Ja, ansonsten kommt man nicht in ein Zeugenschutzprogramm. Und im Übrigen müssen dann natürlich die Kommunen dafür Sorge tragen. Und da sind runde Tische, will ich das mal nennen. Die Bereitschaft zu runden Tischen ist da ganz groß gefordert. Und da müssen sich, glaube ich, die öffentlichen Behörden noch stärker bewegen, denn den Einsatz bei den vielen Ehrenamtlichen, die sich in dem Bereich bemühen, der ist unverkennbar groß.
Nächste Frage passt da bedingt, aber ist eine Auflistung von Indikatoren seitens der Opfer ausreichend für eine Strafverfolgung oder muss explizit eine Anzeige vorliegen?
Also wie das ja im Strafrecht so üblich ist, für die Strafverfolgung bedarf es eines Anfangsverdachts. So einfach ist das. Und der Anfangsverdacht speist sich aus den Erkenntnissen, die die Strafverfolgungsbehörde hat. Und die Strafverfolgungsbehörde bekommt die Erkenntnisse entweder Kraft eigener Erkenntnis durch Feststellungen, das wäre eine Kontrolle auf dem Arbeitsmarkt, oder durch Anzeige. Die Anzeige kann entweder durch eine andere Behörde kommen, wie eben geschildert, durch das BAMF. Die kann auch von Privatpersonen kommen und die Person kann auch selber sagen, ich bin Opfer vom Menschenhandel. Immer dann, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorliegen, muss ermittelt werden. In Deutschland gilt das Legalitätsprinzip. Deswegen kann ich da nur jeden ermuntern, wenn er das Gefühl hat, dass er jemanden kennt, der einen kennt, der Opfer von Menschenhandel ist, scheut euch nicht, die Staatsanwaltschaften einzuschalten. Ich würde es auch direkt der Staatsanwaltschaft vorlegen und nicht auf irgendeinen Abschnitt gehen oder in ein Polizeirevier, sondern ich würde es zusammenschreiben, möglichst detailliert und der Staatsanwaltschaft vorlegen. Und die muss dann entscheiden, ob sie ein Ermittlungsverfahren führt oder ob sie es aus Mangel an Beweisen nach 170.2 Strafprozessordnung einstellt.
Danke. Ist der Zoll auch zuständig für Pornografie, Klammer auf vorher, Gewalt, Tier, Kinderpornografie, wenn ja, was wird in diesem Bereich unternommen? Wir diskutieren nämlich Bereich immer wieder ob Pornografie, ist wissenschaftlich noch nicht hundertprozentig nachgewiesen, aber ob Pornografie nicht die Einstiegsdroge ist, hinterher möglicherweise dann im Puff zu landen oder die Wahrscheinlichkeit dort zu landen erhöht.
Es gibt auch Leute, die vielleicht, weil sie einen knappen Geldbeutel haben, sich den Puff nicht leisten können und sich deswegen den billigen Porno leisten. Das weiß ich nicht. Fakt ist, wenn wir über Pornografie reden, die illegal ist, es gibt ja haufenweise legale Pornografie, weil die Pornografie als solches ist in Deutschland nicht verboten. Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Zugang verboten, wobei das in Zeiten von Internet heute mehr theoretischer Natur ist. Wo wir zuständig sind, ist, wenn pornografische Werke, ob jetzt Printdrucke, CDs oder Ähnliches, eingeführt werden. Also wenn sie über die Grenze gebracht werden und sie unterliegen einem Verbot. Das wäre Kinderpornografie, Pornografie mit Tieren. Ich kenne jetzt nicht alle auswendig. Ja? Was für den Zöllner natürlich schwierig ist, wenn es sich dabei von der Darstellungsweise um legale Pornografie handelt, nur das Zustandekommen dieses Filmes als solches ist illegal, weil es nämlich unter Druck und Zwang erfolgt ist. Das kann er ja auf dem Videofilm nicht erkennen. Aber auch da wäre es vielleicht sinnvoll, dass man das stärker auswertet, also allgemeinpolizeilich auswertet und diese Daten dahingehend auswertet, tauchen zum Beispiel in bestimmten pornografischen Werken, die legal vertriebsfähig sind, immer wieder Leute auf, von denen man am Ende weiß, dass sie Opfer von Menschenhandel sind. Weil dann könnte ich nämlich den Hehler, der wäre ja dann so eine Art Hehler, ist jetzt juristisch nicht ganz sauber, aber dann könnte man ja den auch belangen als Förderer von Menschenhandel, Förderer von Zwangsprostitution, beziehungsweise da ist es ja keine Zwangsprostitution, aber man könnte es sicherlich dann unter anderen Tatbeständen subsumieren. Das setzt aber eine intensive Auswertung von legalen Produkten voraus.
Hier heißt es, wie kann die FKS besser aktiviert werden, da beispielsweise Zeugenaussagen der FKS oftmals im Gerichtsverfahren nicht verwendet werden können?
Wieso können Zeugenaussagen, also das ist mir jetzt neu, dass Zeugenaussagen nicht verwendet werden können? Weil eine Zeugenaussage ist im Wesentlichen Teil eines Strafverfahrens. Und eine Zeugenaussage, also mir ist jetzt kein Fall bekannt. Ich glaube, was der oder diejenige Person, die das gefragt hat, meint. Es gibt das Sozialgeheimnis in Deutschland. Das ist im Sozialgesetzbuch verankert. Das ist auch vom Grundsatz her ein sehr lobenswertes Geheimnis, damit nicht einfach sämtliche Daten, die man bei einer gewöhnlichen Kontrolle in einem Betrieb über eine Person erfährt, wo ist der versichert, wie ist der versichert, wie viel verdient der, auf welches Konto läuft das, das erfährt die Verwaltung ja alles. Das darf natürlich nicht preisgegeben werden. Aber in einem Verfahren von so großem öffentlichem Interesse, wo es um Zwangsprostitution geht, wo es um Zwangsarbeit geht, wo es um Menschenhandel geht, durchbricht sozusagen dieses Verfahren auch das Sozialgeheimnis. Dass die Verwaltungen sich dagegen immer so zur Wehr setzen und eher dazu neigen, nichts zu sagen, ist sozusagen, liegt in der Natur der Sache. Da gibt es interessante Ausführungen von einem Strafrechtsprofessor von der Uni Osnabrück, der im Grunde genommen sagt, man muss die Verwaltungen von der Verantwortung entbinden, über ihre eigene Geheimniskrämerei zu entscheiden. Denn wenn ich jetzt ein Beamter bin und ich weiß, es gibt sowas wie ein Steuergeheimnis in der Finanzverwaltung oder ein Sozialgeheimnis in der Arbeitsverwaltung und bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und ich muss selbst darüber entscheiden, ob ich dieses Geheimnis jetzt preisgebe oder nicht. Und wenn ich dieses Geheimnis preisgebe, dann wäre das ein Geheimnisverrat und das ist ein schweres Vergehen, was im Zweifelsfall auch enorme empfindliche disziplinarrechtliche Folgen nach sich zieht. Was macht der Beamte? Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, lasse ich das besser. Das ist sozusagen die Logik, die dann auftaucht. Und deswegen sagen wir als Gewerkschaft der Polizei, im Grunde genommen braucht man eine Instanz, und das könnte die Staatsanwaltschaft zum Beispiel sein, dass die Anfrage an die Staatsanwaltschaft gestellt wird. Die Behörde ist autorisiert, der Staatsanwaltschaft die Erkenntnisse mitzuteilen. Und die Staatsanwaltschaft kann dann entscheiden, ob sie die Informationen weitergibt oder nicht, weil die Staatsanwaltschaft nämlich am Ende auch darüber entscheiden muss, ob sie gegen sich selbst einleitet wegen Geheimnisverrat.
Sehr gut. Sie haben auch gerade nachgewiesen, glaube ich, dass Sie mal eine Weile in Köln gearbeitet haben.
Ja, ich bin Rheinländer, da lege ich jetzt auf. ich komme aus dem Rheinland.
Die Gewinnabschöpfung der Täter, die sich ja in einem jüngeren Gesetz sogar in einem Bereich verändert
ganz
hat,
jung, ja.
Ganz jung. Funktioniert sie oder frustriert sie die Polizei, wenn man das überhaupt schon sagen kann? Die gesetzlichen Grundlagen sind ja jetzt da endlich.
Naja, das ist so eine Sache mit den gesetzlichen Grundlagen. Also sie sind in den letzten Jahren verbessert worden. Das muss man durchaus anerkennen. Aber das jüngste Gesetz, was aus dem Hause Schäuble gekommen ist, das Zollverwaltungsgesetz, hat diese gesetzlichen Grundlagen nicht in dem Maße erweitert, wie es sich die Verwaltung sogar gewünscht hat. Also an der Stelle muss ich mal eine Ehrenrettung für die Verwaltung nehmen. Die Zollverwaltung hat gesagt, wir hätten es gerne so. Und der Schäuble hat gesagt, nicht mit mir. Und hat es am Ende auf den Maß geschoben, auf den Haas geschoben. Nee, Maß. Jetzt bin ich, nee, ich hab einen anderen gerade im Kopf gehabt.
Einen anderen Planeten, oder?
Nein, nicht einen anderen Planeten, nein. Nein, ich kenne zwei. Der eine heißt Heiko Maas und der andere heißt Heiko Haas. Und dann kommt das schon mal durcheinander. Nee. Also jedenfalls hat er es auf den Justizminister schieben wollen. Wir wussten allerdings aus internen Besprechungen, das war gar nicht so, wie auch immer. Kurze Rede, langer Sinn. Ich habe eben gesagt, follow the money ist eine ganz entscheidende Strategie im Kampf gegen organisierte Kriminalität. Weil derjenige, der am Ende Geld verdient, der wird wahrscheinlich die Nutten, die er organisiert, nie selber sehen wollen. Ja? Und deswegen werde ich den nie mit der Tatze weder an der Droge noch an den geschmuggelten Zigaretten und auch nicht an den geschleusten und gehandelten Opfern von Menschenhandel sehen. Deswegen erstes Prinzip, follow the money. Das nennt man Finanzermittlungen. Das zweite ist vermögensabschöpfende Maßnahmen. Kein Täter darf nach der Straftat einen Erfolg haben. Das ist ja auch ganz entscheidend. Was nützt es denn, wenn ich einem Täter sage, und für diese Straftat gehst du in Deutschland 5 Jahre in den Knast und am Ende habe ich ihm aber nicht das Geld abgenommen. Ich weiß aus vielen, vielen Ermittlungsverfahren, die ich gemacht habe, dass die Leute sich schon ganz offen darüber unterhalten haben, das konnten wir mithören, weil wir ja auch Telefonüberwachungen machen, dass die gesagt haben, Alter, wenn ich erwischt werde, kein Thema, ich setze mich Deutschland 7 Jahre Knast, anschließend habe ich schön Haus an türkische Riviera und gucke den ganzen Tag auf Bosporus. Und das ist auch eine Realität, weil nämlich die Gewinnmargen so exorbitant hoch sind bei bestimmten Deliktsfeldern, dass ich, wenn ich hier im Raum sage, Leute, ich nenne euch jetzt mal eine Zahl und seid ihr bereit für diese Summe Geld euch 6 Jahre oder 7 Jahre in ein deutsches Edelgefängnis zu setzen, das ist eure Arbeitsleistung für diese 7 Millionen Euro, dann sagt ihr, ist keine schlechte Rendite. So, und genau so funktioniert das, deswegen müssen wir Vermögensabschöpfung und Finanzermittlungen noch deutlicher stärken und da sind wir wieder bei meinem Thema, wir brauchen in Deutschland eine anständige Finanzpolizei, die genau das macht.
Es ist mir zwar... Sie haben vorhin in Ihrer, Sie würden, da kann ich gerne drüber nachdenken. Sie haben vorhin in Ihrer Rede gesagt, dass Sie bestimmte Wörter so benutzen, dass sie auch hängen bleiben. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss, was Sie gerade gesagt haben. Bei einer Sache werde ich nachher googeln, ob das tatsächlich stimmt, dass man von der türkischen Riviera tatsächlich einen Bosporus sehen kann. Wir haben alle verstanden, was genau Sie meinten.
Also ich bin Segler, ich bin Hochseesegler und ich bin auch schon im Mittelmeer gesegelt und ich weiß definitiv, man kann von der türkischen Riviera nicht auf den Bosporus. Aber es zeigt ja, wie aufmerksam wir meine Rede
sind. Das wollte ich damit belegen. Ganz herzlichen Dank. Das war ganz klasse. Auch Sie kriegen noch ein kleines Dankeschön.